Zwischen Blende und Zeit sind sie verborgen. Die eigentlichen Besonderheiten, diese kleinen Feinheiten auf den zweiten Blick, die die Fotografie so besonders machen. Und genau das ist unser Thema hier im Podcast der Foto-Community. Ich möchte dich einladen, gemeinsam mit uns auf die Reise zu gehen. Auf die Reise durch die spannende Welt der Fotografie.
So, ich höre, der Werner ist schon da.
Einen wunderschönen guten Morgen, Lars.
Hallo, lieber Werner. Liebe Grüße nach München.
Herzliche Grüße nach Leipzig.
Dankeschön. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum aktuellen Tech Talk. Der Werner Lüttens von der Colorfoto ist wieder zugeschaltet aus München. Und wir möchten heute wieder über ein bisschen Technik sprechen. Und ich bin schon ganz schön gespannt. Aber bevor wir damit anfangen, lieber Werner, wie war denn dein Urlaub? Du warst doch in Italien, habe ich gehört.
Italien war klasse. Wir waren in Mantua, in Trient. Leider ist meine Frau krank geworden, das war weniger gut. Oh. Aber Mantua war auf jeden Fall zu zweit noch sehr schön und Trient dann leider alleine.
Oh, sie ist wieder gesund?
Ja, ja, halt irgendeine Grippe.
Oh.
Oh, was man im Winter gerne bekommt und
ja.
Arbeitgeberfreundlich natürlich im Urlaub. Ich hoffe, du machst das genauso.
Nein, also der Thomas, der hat das auch so gemacht und ich bin da aktuell verschont geblieben. Ich hatte lange keinen Urlaub. Und ich muss den dieses Jahr auch aufheben, wahrscheinlich bis Dezember. Da ziehen wir nämlich um. Und da ist, glaube ich, hier relativ viel zu tun.
Aber
wir werden im Mai ein paar Tage zum Gardasee fahren.
Ach, das ist schön.
Ja, du bist doch da Italien-Experte. Sag mal, also wir sind in Riva del Garda zumindest ein paar Tage am Anfang. Okay. Was kannst du noch so empfehlen dort in der Nähe? Also wir haben jetzt noch nichts gebucht, was jetzt weiterführend ist, abgesehen von Riva del Garda. Und hast du da so einen Tipp für mich?
Na, direkt um die Ecke hast du Salo. Das ist eine ganz schöne Stadt. Schöner Dom, paar Läden, Uferpromenade. Wenn ihr mal eine größere Stadt sehen wollt, Bergamo ist sehr schön, nicht weit. Brescia ist um die Ecke. Mit dem kurzen müsst ihr vielleicht nach Simeone, das ist jetzt ganz sicher kein Geheimtipp, das sind doch alle anderen. Aber das ist so ein Streifen, der ganz tief in den Gardasee reinreicht und an der Spitze haben die Römer gebaut. Wunderschöne Ruinen. Ich denke, das ist vielleicht für ihn spannender als mit dem Papa jeden Tag 8 Kirchen gucken. Ich weiß, der Papa will Kirchen, aber...
Simeone ist ganz unten am Südufer.
Genau.
Die Spitze, die da reingeht.
Richtig, ja. Von Riva müsst ihr ein gutes Stück runter, das stimmt.
Na, wir sind da im Prinzip sowieso flexibel mit dem Auto und so und hatten nicht vor, da jetzt irgendwie die ganze Woche da oben zu bleiben.
Man kann von oben, aber auch Richtung Norden schöne Ausflüge machen. Stenico ist ein schönes Schloss. Und wenn du nach Arco fährst, über Arco ist das alte Schloss der Grafen von Arco.
Mhm.
Kommt man gut zu Fuß rauf. Wie alt ist der Kleine?
3,5.
Boah, selbstlaufend, perfekt.
Ja, aber ich bin älter.
Ja, der wird dir schon helfen.
Du meinst, ich darf ihn dann auf die Schulter nehmen, damit ich das Gewicht
genau
optimal auf die Straße bringen.
Du schaffst das, da bin ich mir sicher.
So, lieber Werner, ehe wir hier noch weiter in die Tiefen gehen, was gibt es denn Neues auf dem Kameramarkt? Also es gibt Neues auf dem Kameramarkt, da müssen wir gar nicht fragen, was. Die R6 Mark II hatten wir im Dezember schon besprochen. War ja so toll, Fokus-Stacking intern, Voraufnahme, 6K Video und so ein Kram. Jetzt gibt es ja die R8 und die R50.
Klar, gerne.
Vielleicht kannst du uns da ein bisschen was mehr dazu erzählen. Das würde mich freuen.
Canon versucht jetzt offenbar das R-System nach unten preislich zu öffnen. Das heißt noch nicht, dass das wirklich günstig ist, aber es wird günstiger als vorher. Die R8 hat sehr viel Technik von der R6 II, in der ja auch Technik von der R3 steckt. Natürlich abgespeckt, natürlich sind Einzelfunktionen dann auch nicht da. Aber für den Einsteiger ist der Preis halt viel besser. Insofern halte ich die R8 für eine sehr spannende Kamera, die das System für die öffnet, die einfach mit den Preisen der Top-Modelle nicht zurechtkommen, zu Recht nicht zurechtkommen. Günstig ist natürlich relativ. Wirklich günstig bleibt die Canon RP. Die RP ist jetzt vier Jahre ist sie mindestens alt. Und an den Preis wird die R8 weiterhin nicht rankommen. Keine Chance.
Aber so eine Vollformat unter 2000 Euro ist doch schon mal gut.
Die RP kriegst du für 1000.
Aber die ist ja auch schon 4 Jahre alt.
Genau. Das heißt, wir sehen die R8 deswegen noch nicht als den wirklichen Einstieg, sondern wir gehen davon aus, dass die R8 eher die R ablöst. Das wäre die erste Canon im R-System. Hm. Die RP bleibt aus unserer Sicht im Markt drin. Und in 3 Jahren oder so geht dann die R8 runter auf den Preis von der RP und dann gibt es halt eine R8 II oder eine R9. Da gibt es ja noch Ziffern, die übrig sind. Ich bin mir sicher, dass Canon versuchen wird, auch Vollformat deutlich unter 2000 Euro anzubieten, aber wahrscheinlich immer mit einer älteren Kamera, nicht mit den aktuellen Modellen. Was ich jetzt persönlich aber völlig in Ordnung finde, wenn es nur um Bildqualität geht, sind die älteren Modelle oftmals auch nicht schlecht. Wenn ich das RAW-Format wähle, gewinne ich Spielraum dazu. Klar, Autofokus, Sucher sind nie dann auf dem aktuellen Stand. Aber wenn das Budget begrenzt ist, ist es eigentlich wichtiger, Geld in die Objektive zu stecken. Weil über ein besseres Objektiv kann ich wesentlich mehr zusätzliche Qualität gewinnen, als über die etwas teurere Kamera.
Aber also wenn du sagst, dass es jetzt, zukünftig irgendwie wieder ein bisschen preiswerter ist, das läuft ja dann gegen den Trend, den du sonst immer angesprochen hast, dass es halt generell immer teurer wird. Oder gleicht sich das dann irgendwann, also relativiert sich das dann irgendwie? Oder?
Kameras werden generell teurer, ganz klar. Was ich nur sagen wollte ist, ich gehe davon aus, dass Canon weiterhin auch günstigere Modelle anbieten wird. Und da dann halt nicht die aktuellen, weil da der Preis drauf geht, sondern immer ein älteres Modell, wie jetzt mit der RP, die älter ist und die aus unserer Sicht erst von der R8 abgelöst werden kann, wenn die auch älter ist und dann im Preis fällt.
Okay.
Wir sehen im Moment keinen starken Preisverfall bei Kameras. Der setzt eigentlich immer erst ein, wenn Nachfolgemodelle kommen. Also den Herstellern gelingt es im Gegensatz zu früher, die festgesetzten Preise viel länger stabil zu halten. Gerade Canon ist da sehr gut drin. In der Vergangenheit kam ja das Gerät raus, nach einer Woche war der Preis durchgestrichen und nach einem halben Jahr kam der Nachfolger. Ein blödes Spiel.
Na gut, aber ich meine, da kann man sich ja drauf einschießen und wenn ich jetzt sehe, was die R6 Mark II im Prinzip autofokustechnisch hat, da kannst du jetzt Züge und Autos und Pferde irgendwie automatisch tracken und so, ist halt die Frage, ob ich so einen Schnickschnack dann brauche oder ob es nicht wirklich eine Kamera tut, die halt eine Generation älter ist.
Genau, das stimmt. Und bei einer R8 ist viel von dem Autofokus ja mit drin.
Ja, das darf
man nicht vergessen.
Genau, deshalb eigentlich für mich so die Frage, wenn die R8 eigentlich einen Großteil der Features und Funktionen und Technik der R6 II hat, warum soll ich mir dann eine R6 II kaufen? So, also abgesehen jetzt von 6K Video. So, aber das sind ja, glaube ich, dann auch wieder so Randgruppen, die halt wirklich ein sehr spezielles Interesse haben. Und da wird es doch eigentlich auch eine R8 tun, oder? Gut, ich meine, man weiß ja wieder, wenn es geht und wenn es Geld da ist, dann kann man sich auch eine R6 II kaufen. Aber so rein technisch gesehen, gibt es doch eigentlich keinen Grund, oder?
Es fehlt der Bildstabilisator im Gehäuse.
Ah ja.
Das könnte für manche wichtig sein. Und ich bekomme natürlich den schnelleren Autofokus, die bessere Suchertechnik, wenn ich mehr Geld ausgebe. Beides brauchen viele nicht. Der Bildstabilisator könnte für manche ein Grund sein. Da muss man halt darauf achten, dass im Objektiv einer ist. Aber der Preisunterschied ist halt auch deftig.
Naja, eben.
Also ich würde da schon ernsthaft drüber nachdenken.
Eben, und ich meine, wenn ich hier sehe, die R8, die hat 4K, 60 Bilder pro Sekunde im Video, 40 Bilder pro Sekunde im Prinzip in der Serienaufnahme, Vollformat, Autofokus, also das sollte der gleiche sein wie bei der R6 II. So, das, und ich sage mal, wenn ich jetzt wirklich mir die ISO-Zahlen angucke, Lowlight ISO 100, 2400, da kann ich ja wahrscheinlich über einen höheren ISO und kürzere Belichtungszeit auch mit dem Bildstabilisator ganz gut den kompensieren.
Ja, so. Also vielleicht als Zusammenfassung, die R8 ist auf jeden Fall eine sehr gute Wahl für jeden, der ins Canon-System einsteigen will. Wer noch weniger Geld ausgeben möchte, sollte sich die RP anschauen, weil die R8 ist wirklich noch nicht richtig günstig. Eine R6 II dürfte für viele als wesentlichen Vorteil einen noch weiter entwickelten Autofokus, Suchertechnik und den integrierten Bildstabilisator haben. Wer darauf verzichten kann, ist aber mit einer R8 wirklich gut bedient.
Ist halt für mich immer die Frage, ob sich Canon da nicht irgendwie selber das Wasser abgräbt. Aber ich glaube, da sind die Zielgruppen dann doch relativ klar definiert.
Die Zielgruppen sind anders. Und es gibt ja auch Leute, bei denen das Geld halt keine Rolle spielt.
Naja, klar.
Die ein Hobby haben und dafür das ausgeben möchten. Ich meine, sonst gäbe es diese ganzen Autos nicht, die draußen rumstehen. Ist ja auch schön, wenn einer sagt, hey, ich kann mir das leisten, dann greift er zu.
Na gut, aber wir hatten ja, glaube ich, in den letzten Sendungen immer mal wieder so den Punkt, dass man das ja eigentlich im Ergebnis gar nicht so wirklich sehen kann. Ob da jetzt die wirklich High-End-Technik drin ist oder ob das ein Vorgängermodell ist. Ich meine, wenn man richtig fotografiert und wenn man die Sachen halt wirklich verstanden hat und da entsprechend die Stellschrauben dreht, ich glaube, dann sind die Bildergebnisse inzwischen von einer Generation auf die nächsten nicht mehr so überwältigend anders.
Also zwischen einer R6 II und einer R8 erwarten wir keine großen Unterschiede. Zwischen einer R8 und einer RP wird es Unterschiede geben.
Ja.
Da sind halt dann doch 4 Jahre vergangen.
Genau.
Trotzdem, auch da entscheidet über das Bild am Ende der Fotograf und das Objektiv. Also am Ende würde ich wahrscheinlich die RP mit den besseren Optiken einer teureren Kamera mit billigen Objektiven vorziehen. Also man sollte immer daran denken, dass der Spielraum mit der Blende, dass eine gute Auflösung über die ganze Bildfläche einen hohen Wert haben und dass man sein Geld halt, ja, man kann es halt nur einmal ausgeben, vielleicht dann doch eher auf die Objektive konzentriert. Wäre mein Ratschlag.
Na gut, der zieht sich ja durch alle Sendungen durch, glaube ich. Das ist so dein.
Ja.
Ja, aber ich sehe das genauso. Ich meine, so ein Objektiv hast du wirklich ewig und wenn du das pfleglich behandelst, dann ist das auch wirklich gut und die Kamera ist halt dann wirklich in gewisser Weise austauschbar, von daher. Ja, aber ich finde den Hinweis immer ganz wichtig, nicht immer gleich aufs Neueste zu gehen, sondern einfach mal zu gucken, was brauche ich eigentlich, was habe ich und was will ich damit machen. Und ich glaube, wenn ich die Bilder wirklich nur am Rechner angucke oder mir ein A4 irgendwie an die Wand hängt zu Hause, dann muss es keine R6 Mark II sein. So, es sei denn, ich habe wirklich Spaß daran und freue mich, dass ich halt jetzt wirklich den letzten Schrei zu Hause habe. Und dann ist es natürlich eine ganz andere Freude. Aber ob es wirklich das Bildergebnis extrem beeinflusst, sei mal dahingestellt. Ja.
Und du hast das Thema Video, das natürlich mit der R6 II besser beantwortet ist. Aber auch das ist, glaube ich, eher für eine kleine Zielgruppe entscheidend.
Da gehen wir dann Richtung Influencer beziehungsweise dann wirklich Videografen.
Unterwegs auf dem Stairway to Heaven auf Hawaii, auf der Yacht von Ex-Diktator Saddam Hussein oder zum Abendessen mit der mächtigsten Glaubensgemeinschaft der USA. Reporter erzählen persönlich und hautnah ihre Abenteuer aus aller Welt. Mission Wissen weltweit, überall, wo es Podcasts gibt.
Ja. Genau, da gibt es ja, glaube ich, auch eine eigene Videokamera inzwischen von Canon. Das war doch die dickere mit der aktiven Kühlung, mit diesem Ventilator hinten drin. Ne?
Canon hat da viel. Canon ist sehr stark im Bereich Video. Und machen das auch regelmäßig, sogar sehr regelmäßig. Das ist für die ein eigenes Thema, das sind eigene Geräte. Und natürlich ist eine Kühlung wichtig. Da hat ja auch Fuji vor kurzem das Modell gebracht, wo man die Kühlung aufsetzen kann. Ja, schraubst du halt hinten dran und kühlt den Sensor.
Spannend. Na, ich habe jetzt gehört, dass die R8 natürlich, was die Kühlung angeht und hitzebedingt kürzere Aufnahmezeiten im Video erlaubt als die R6 II. Also von daher, wenn man da wirklich auf Video gehen will, dann muss man schon mal gucken, was da für Features sind. Aber ich glaube, das sind ja aktuell wirklich Fotokameras mit einer Zusatzfunktion für Video. Und wenn man Video machen will, dann gucken, glaube ich, in einem anderen Segment. Aber wo wir da gerade bei Video sind und Influencer und so, die R50 ist da ja eigentlich, also ist zumindest als Systemkamera für Social-Media-Anwendung ausgeschrieben. Zumindest habe ich das überall gelesen. Ist das so? Also ist das wirklich so dann eigentlich so der oder die Kamera, die man da optimal nutzen kann? So für Livestreaming und so und Influencer-Themen oder siehst du das anders?
Es ist eine Marketing-Positionierung, die ist sicherlich dafür geeignet, aber sie ist auch genauso geeignet als Einstieg ins R-System. weil sie liegt jetzt wirklich unter 800 Euro, hat einen APS-C-Sensor, was für viele ja völlig in Ordnung ist. Ich kann alte Objektive nutzen, ich kann neue R-Objektive nutzen und wenn ich sage, ja, ich will nicht mit Kleinbild einsteigen, dann ist die R50 eine wunderbare Einstiegskamera für alle. Und gerade Canon ist ja sehr stark da drin, günstige Modelle anzubieten. Canon hat immer noch viele SLRs im Programm zu sehr niedrigen Preisen. Und auf Dauer gehen wir davon aus, dass Canon mit der R50 oder weiteren Modellen, eine R100 beispielsweise, die günstigen Kameras im SLR-Bereich ablöst. Weil da geht es dann wirklich um den Preis. Und da ist die R50 mit 850 Euro immer noch relativ teuer. Aber wenn eine R mal für 500 Euro im Laden steht oder 400 Euro im Laden steht, gibt es eigentlich keinen Grund mehr, noch eine SLR zu kaufen.
Das ist richtig.
Und da sehen wir eigentlich die größte Bedeutung der R50, wirklich das R-System nach unten zu öffnen.
Aber warum heißt die dann R50 und nicht R20? Eine R10 haben wir ja schon. Hast du da eine Idee?
Naja, R50 ist ein größerer Abstand zu R10 als eine R20.
Ja. Dann ist der technisch auch wirklich gegeben, oder? Weil ich habe jetzt so überlegt, es gibt ja die M50 irgendwie von Canon und das ist jetzt einfach das Nutzen, dass man die 50 irgendwie kennt und mit der 50 gut klarkommt, weil die ja, glaube ich, auch irgendwie relativ gut verkauft wird.
Das könnte sein.
In Übersee.
Ja, möglich. Also wir rechnen auch noch mit der R100. Nicht dieses Jahr, nicht nächstes Jahr. Aber da wird es auch noch dreistellig gegeben.
Ich meine, die werden ja wirklich so eine Allround-Geschichten mit Video und 4K und Superzeitlupe und das und jenes und der Autofokus erkennt dann Züge und den Fahrer und den Helm und was nicht alles. Also das sind dann so Helferchen, die dir dann wirklich irgendwie beim Fotografieren ganz viel abnehmen.
Genau, da wird sie den Leuten sehr entgegenkommen. Mhm. Sie hat viel weniger Einstellmöglichkeiten. Also man kann natürlich viel einstellen, aber weniger Räder, weniger Knöpfe, was einem stärker entgegenkommt. Aber wie gesagt, das Wichtigste ist aus unserer Sicht, dass man als Neueinsteiger sich überlegen sollte, wohin steige ich ein? Und da würde ich immer eine spiegellose Kamera nehmen und nicht mehr in SLR-System investieren, das von den Firmen ja nicht mehr groß gepflegt wird.
Genau.
Und dann ist eine R50 halt wirklich spannend, wo ich sage, ja, ist teurer als die SLR, aber ich bin im richtigen System drin.
Na gut, das ist ja auch eine Empfehlung, die du eigentlich ganz oft gibst. So einfach zu gucken, wo wird weiterentwickelt, wo wird investiert von den Herstellern auch. Oder ist es ein totes System, wo eigentlich nicht mehr viel passiert. Du hast dann zwar irgendwie einen großen Pool an Altglas und dass man da irgendwie mit ranpacken kann. Und wir haben ja vorhin gesagt, dass die Objektive ja eigentlich nicht schlecht werden. Aber muss man dann trotzdem mal gucken, wo lohnt sich das und wo geht denn die Innovation hin am Ende?
Ja, so sehe ich das auch. Ja. Absolut. Also insofern hat uns die R50 sehr gefreut. Mhm. Was du noch gar nicht erwähnt hast, ist Panasonic. Die hatten ja auch eine neue Kamera. S5 II X.
Die Lumix.
Auch Vollformat und gleich ein Doppelschlag. Eine für Fotografen, eine aufgewertet für Filmer. Wobei wir nicht genau wissen, ob die für Filmer wirklich technisch unterschiedlich ist oder nur softwaremäßig anders ausgestattet ist. Mhm. Das ist nicht so ganz klar. Mhm. Also vielleicht kann man die S5 II auf Dauer auch aufrüsten, wenn man das möchte. Aber ist ein extrem spannendes System, das jetzt endlich auch mal eine neue Kamera hat. Du hast ja im L-System Sigma, Leica und Panasonic gemeinsam, die das zusammen nach vorne bringen wollen und wahnsinnig viele Objektive haben. Also die Auswahl ist riesig, auch an Festbrennweiten, auch an lichtstarken Objektiven, auch zu guten Preisen. Für mich ist das L-System das am meisten unterschätzte System derzeit.
Weil es jetzt technisch im Endeffekt sich abhebt von allen anderen? Oder?
Es hat am Markt leider keine so große Bedeutung wie die anderen. Also ich würde jetzt nicht behaupten, dass eine Panasonic besser ist als eine Canon, eine Sony oder eine Nikon. Darum geht es nicht. Aber es ist ein System, das voll auf Augenhöhe mitspielt, das jetzt auch wieder eine sehr gute neue Kamera hat, das ein sehr, sehr schönes Objektivportfolio hat und für das, was es bietet, am Markt nicht wahrgenommen wird.
Okay, also
was schade ist.
Weil jetzt die Community an sich irgendwie immer nur auf Canon oder Nikon oder Fuji ist oder weil da einfach auch von Panasonic aus irgendwie weniger Marketing betrieben wird? Oder?
Das kommt wahrscheinlich zusammen. Aber klar, die Tradition ist Canon, ist Nikon. Sony hat einen riesen Job gemacht, sind da aufgeschlossen. Fujifilm hat sich extrem gut positioniert mit diesen kompakten Kameras, mit der X-T-Reihe. Das ist extrem gut gelungen. Und da ist es dann schwierig für Panasonic als Neukomer die Aufmerksamkeit zu bekommen, die sie verdienen.
Das muss ich dann rumsprechen. Das muss dann irgendwie, muss ich durchinfluenzen. Kann man
ja jetzt neu. Ja, das. Irgendwie so.
Ja.
Deswegen meine ich, es ist irgendwie schade.
Ja.
Das System ist super. Objektivauswahl riesig. Marktbedeutung deutlich geringer, als sie es verdient hätten. Aber da braucht es wahrscheinlich einen langen Atem. Und insofern hat es uns sehr gefreut, dass zumindest jetzt mal eine neue Kamera kam. Sigma wollte ja Modelle mit dem Fovion-Sensor bringen.
Genau.
Das haben sie 2018 versprochen. Die arbeiten da wohl auch dran, haben zwischendurch mal einen Neustart gemacht, weil sie nicht zufrieden waren. Es dauert halt. Kommen wird das sicherlich, aber keine Ahnung wann.
Na, über den Sensor hatten wir, glaube ich, letztes Jahr irgendwann schon mal gesprochen.
Hatten wir mal gesprochen.
Kann ich mich noch dran erinnern.
Von Leica gibt es ja auch Kameras dazu, aber die sind halt vergleichsweise teuer. Also nicht ganz auf dem Preis von der Canon R50.
Ja, aber da gibt es auch eine Zielgruppe, die das gern mag.
Da gibt es eine super Zielgruppe. Das läuft schön, alles fein, führt aber nicht zu extrem großen Stückzahlen.
Na gut, aber das ist ja dann auch eher die Qualität statt der Quantität. Und das ist ja auch ein Markenzeichen, glaube ich.
Ja, alles gut.
Marketingargument. Alles gut. Genau. Panasonic kennen, ihr habt das doch wahrscheinlich eher alles getestet und das kann man alles nachlesen, nehme ich mal an, im Heft.
Panasonic?
Ja.
Findest du im nächsten Heft?
Das nächste wäre welches?
Das ist die 4.
4 2023.
Die kommt jetzt in den nächsten Tagen ans Kiosk. Canon werden wir in der 5 testen. Das dauert noch ein bisschen. Ja. Da haben wir jetzt in der 4 große News drin. Die 4 ist nächste Woche am Kiosk. Die 5 in einem Monat. Und da kommen dann die Canon-Kameras.
Okay, also schon mal vormerken, die Colorfoto kaufen. Aktuelles Heft ab Mitte März dann die Panasonic und im April ist dann die Canon-Kameras drin. Ich nehme an, ausführlichen Test. Also ihr habt es dann ins Testlabor gepackt und habt dann...
Ja, klar.
Okay, Leute, es ist eigentlich ganz einfach. Wer Reality-TV mag, ja, und jetzt tut nicht so, ich weiß, ihr guckt das auch, also wer Reality-TV mag... Der wird diesen Podcast hier lieben, denn Achtung, neuer Podcast von Visavi und Max-Richard Lessmann. Die beiden, die haben ihre Kräfte gebündelt und gemeinsam eine Insel geschaffen, einen sonnigen Safe Space, eine schwimmende Oase, könnte man sagen, für all die Menschen, deren Herzen bei Reality- und Trash-TV-Formaten höher schlagen. Herzlich willkommen bei Radio Island. Das ist der brandneue wöchentliche Podcast, bei dem Lotti und Max ihrer Leidenschaft für Trash-TV frönen. Sie gehen da die legendärsten Momente der Woche durch und auch die ein oder andere alte und neue Trash-Legende wird sicher mal vorbeischauen hier. Also hört ab sofort rein. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge Radio Island und das, na klar, überall, wo es Podcasts gibt.
Spannend. Ein anderes Thema, was ein lieber Hörer uns letztens mal angetragen hat. Er sagt, wir reden immer nur über Kameras und er würde gerne mal über Speicherkarten reden. Hast du da ein paar tolle Informationen? Weil wir haben jetzt die Kameras, die werden immer schneller, die werden immer leistungsfähiger. 4K-Video, 6K-Video, das muss ja irgendwo hin. So, und ich glaube, da ist das Thema Speicherkarten wird da manchmal vergessen, um wirklich das ganze Potenzial auszuschöpfen. Da würde ich mich mal über ein paar Informationen vom Fachmann...
Also Lars, jetzt enttäuschst du mich. Ich dachte, du gehst mit Colorfoto ins Bett.
Ich hab's gewusst. Nee, also ich lese im Bett eher weniger.
Okay.
Da, von da.
Also mein Kollege, der war, dem testet jedes Jahr Speicherkarten, weil wir wissen, dass das wirklich ein großes Thema ist. Letzten Test findest du in Heft 11.
22?
Ja.
Okay.
Seite 46.
Okay.
5 Seiten... Mit Tests von Speicherkarten.
Ja, wer Premium-Mitglied der Foto-Community ist, ihr findet die E-Paper der Color-Foto im Menü unter News und Wissen. Und da könnt ihr euch im Prinzip auch die alten Hefte angucken. Und Heft 22, nein, Heft 11, 22,
da genau.
Ist dann der Speicherkartentest drin. Genau, Werner, aber worauf sollte man denn jetzt bei den aktuellen Kameras achten? Dass man da, kann man die ganzen alten Karten, die man hat, da irgendwie effektiv nutzen? Oder ist es dann wirklich sinnvoll, sich was Neues zu holen?
Im Prinzip muss man Speicherkarten regelmäßig erneuern. Speicherkarten sind wie Akkus am Ende Verschleißsachen. Wenn eine Speicherkarte zickt, rausziehen, Daten sichern, entsorgen. Ich würde nie eine Speicherkarte weiter nutzen, die Probleme bereitet. Mhm. Die Gefahr, dass die abschmiert, ist einfach zu groß und dann sind Daten möglicherweise verloren. Es gibt zwar so Softwarehelfer, die Daten wiederherstellen, aber die Mühe würde ich mir dann sparen. Grundsätzlich sind Speicherkarten sehr kompatibel, also die alte Speicherkarte in die neue Kamera zu stecken, ist überhaupt kein Problem, klappt immer.
Ja.
Die extrem schnellen Karten sind für Fotografen eher uninteressant. Da kommen jetzt ja sehr stark die CF-Express-Karten,
ja.
Typ A, Typ B. Das braucht man eigentlich nur für Video. Ein Fotograf ist mit einer UHS-II-Karte sehr gut bedient. Also bei den SD- oder SDX-Karten wird ja unterschieden UHS-1, UHS-II.
Hm.
Das sind nochmal so grundlegende Abstufungen in der Geschwindigkeit. Da würde ich dann eher zu UHS-II raten, was nicht heißt, dass nicht in vielen Fällen auch UHS-1 reicht. Die Preise sind sehr unterschiedlich.
Okay.
Im letzten Heft hatten wir eine empfohlene UHS-1-Karte mit 17 Cent pro Gigabyte.
Mhm.
Die Empfehlungen UHS-2 lagen etwas über einem Euro.
Okay, das ist ja dann ein deutlicher Unterschied. Und das
genau.
Spiegelt sich dann aber auch wirklich in der Geschwindigkeit und Leistung auch wieder. Also das ist dann nicht einfach
genau.
So ein, okay.
Nein, bei der Geschwindigkeit ist dann gern ein Faktor 3, ein Faktor 4 drin.
Mhm.
Die Frage ist nur, brauche ich das?
Mhm. Ja, wenn ich jetzt die R8 sehe mit 40 Bilder pro Sekunde und ich ratter da einfach mal durch, halt auf den Reiher drauf, bis er irgendwie verschwunden ist, bräuchte ich dann schon die schnellere.
Dann hol dir die schnelle Karte. Aber wenn du sagst, ich will eh nicht später 803er Bilder durchgucken, dann reicht es ja auch die langsame.
Ja, na gut, das ist wieder die Frage, wie man fotografiert, da ist schon recht.
Genau, so, genau. Deswegen testen wir beides. Wir testen UHS-1, wir testen UHS-2.
Ja.
Und persönlich würde ich sagen, in vielen Fällen reicht UHS-1. Aber wenn es schneller werden soll, dann gerne die schnelleren. Deswegen wird es diesen Test auch in jedem Jahr geben.
Mhm.
Und wie gesagt, für die, die Videos machen, ist dann eh die CF-Express-Karte die richtige Wahl, weil die ja nochmal ganz andere Datenmengen wegschreiben müssen.
Mhm. Na, gerade bei 6K-Video und dann im RAW-Format, da geht genau. eine Menge Holz über den Fluss.
Die andere Frage ist immer, kaufe ich mir eine große Karte? Auch da würde ich eher zu zwei kleineren raten, weil wenn ich eine wegschmeißen muss, dann schmeiße ich halt nur die Hälfte weg.
Ja gut, da streiten sich ja auch schon früher die Geister. Also, nehme ich eine 4 Gigabyte Karte mit oder nehme ich viele kleine Karten mit und habe die Chance, dass ich zwei davon verliere und die nicht wiederfinde und so. Und also da war ich früher auch immer
so. Du hast doch einen Sohn. Der wird doch auf den Papa aufpassen, oder?
Ja, der verspittelt den ganzen Kram, ja.
Das sage ich ihm.
Du findest ja dann die Sachen sonst wo du denkst, mein Gott. Und dann liegt es in der Kinderküche in der Mikrowelle und du denkst so, was soll das
denn? Ja, da wird jetzt ein Schnitzel draus gemacht oder eine Pizza Hawaii. Oh,
ich bin gerade am Gucken hier, meine Notizen. Wir haben das Thema Gelb ja noch gar nicht angesprochen.
Also hier ist eher weiß.
Über euch schneit es schon wieder.
So ein bisschen.
Ja, und gelber Schnee ist nicht so spannend.
Nee. Gibt's auch. Ist dann aber eher ein Wüstenphänomen.
Aber Thema Gelb, macht gerade wieder einen Fotowettbewerb in der Foto-Community und
genau.
Da ist gerade das Thema Gelb am Start, seit dem 1. März 2023, Upload läuft 4 Wochen und man kann wieder tolle Preise gewinnen, das heißt, wer spannende Fotos zum Thema Gelb hat und da gern mitmachen möchte, ich verlinke den Link auf den Wettbewerb in den Shownotes. Das heißt, da könnt ihr gern nachgucken und könnt dann eure Bilder einreichen. Und vielleicht gewinnt ihr im Endeffekt einen der Sachpreise beziehungsweise ein Jahresabo der Colorfoto. Und das wollte ich nicht unerwähnt lassen, dass wir natürlich auch in diesem Jahr wieder 4 Colorfoto-Wettbewerbe innerhalb der FC machen.
Klar, freut uns sehr. Machen wir auch sehr gerne mit euch zusammen. Lars, ich muss leider langsam mal los, weil du hattest den Termin etwas kurzfristig reingeschoben.
Ja. Genau, der liebe Falk ist nämlich noch krank. Gute Besserung an dieser Stelle. Wir senden gedrückte Daumen und liebe Grüße nach Ratingen.
Gute
und hoffen, dass der Falk bald wieder unter uns weilt. Lieber Werner, vielen Dank. War wieder spannende Informationen und ich muss auch wieder Hausaufgaben machen, habe ich gemerkt. Von daher.
Du musst dran.
Genau. Dir einen schönen Tag. Vielen Dank für die Information.
Ja auch.
Und ihr Lieben, wir hören uns dann am Sonntag wieder zum nächsten Editor's Choice Bild. Und bis dahin habt eine schöne Woche. Bis dahin.
Ciao.
Tschüss.